SRF 1.
SRF 1.
Das ist die Sendung Zwischenhalt. Am Mikrofon Marietta Tomaschitt. Das sind unsere Themen. Sind Sie schon mal eine halbe Stunde auf einem Küssi gesessen? Haben einfach geschwiegen? Die Anna Gamma, die macht das immer wieder, weil sie ist Sinnmeisterin. Denn es kommt einem vor, was wäre gerade, oder es wäre gerade auf der ganzen Welt Krieg. Im Irak, in der Ukraine, Syrien und auch an anderen vielen Orten. Eine Lösung wäre Friedensinitiative von religiöser Seite. Und vor der 7. gehören Sie den Glocken von der evangelisch-reformierten Kirche in Mittelöde im Kanton Glarus. Was ein Lehrmeister ist, das ist klar. Er zeigt einem ein bestimmtes Handwerk. Aber was ist eigentlich eine Zen-Meisterin? Eine Meisterin im Zen-Buddhismus, das ist Anna Gamma. Sie ist so eine Zen-Meisterin. Sie hat das im Schweizer LaSalle-Institut gelehrt, wo sie dann auch selber geleitet hat. Heute ist sie die Leiterin vom Zentrum für Zen-Buddhismus. Antonia Moser hat sie getroffen.
Anna Gamma schlägt auf eine Klangschale. Der Ton zeigt an, wenn eine Zen-Meditation anfängt und wenn sie wieder aufhört. So eine Meditation geht etwa 25 Minuten. Man sitzt still auf einem Küssi und konzentriert sich auf einen Atem. Es gibt eine kleine Pause und dann sitzt man nochmal 25 Minuten still aufs Küssi. Anna Gamma macht das schon jahrzehntelang. Einfach still sein und schnaufen. Mittlerweile ist sie Zen-Meisterin. Heisst das, sie kann einfach besonders gut still auf einem Küssi sitzen?
Vielleicht, ich weiss nicht. Nein. Ich habe schon vorher noch meditiert, aber 1979 habe ich angefangen, entschieden, den Weg zu gehen. In 2003 bin ich offiziell zur Zen-Lehrerin ernannt worden. Das ist in der Schule, wo ich unterwegs bin, heisst das, dass man 600 paradoxe Geschichten gelöst hat, die man nicht mit dem rationalen Geist lösen kann. Und zur Meisterschaft haben mich eigentlich meine Schülerinnen und Schülerinnen befeigt. Die Herausforderungen, die sie mir gestellt haben, in den Einzelgesprächen, die ich mit ihnen geführt habe, die haben mich geschliffen.
Zen ist also nicht einfach nur ein Kurs. Es ist ein Lebensweg, wie Anna Gamma sagt. Ihre bringt es einfach auch unglaublich viel, findet sie.
Es ist ein Jungbrunnen für den Körper. Menschen, die eine Woche meditieren, die sind erholter, als wenn sie eine Woche mehr gesessen wären. Das ist erwiesen. Dann macht es einem liebenswürdiger. Das ist ganz herzig. Am Schluss von einem so Schwiegerretreat gibt es noch so eine Abschlussrunde. Und da gibt es nicht selten, dass Männer sagen, mich hat das Kind wieder einmal geschickt. Es hat gesagt, ich soll wieder einmal gehen schreiben. Weil man einfach sich selber begegnet und man merkt, es gibt nichts anderes, als geduldiger zu werden, liebevoll mit sich selber, aber auch streng. Und man merkt, in mir ist alles, was im anderen auch ist. Man wird einfach menschlicher. Und das Dritte, ich werde einen ganzen wachen Geist. Man fängt auch an, Fragen zu stellen, die man vorher gar nicht hatte.
Das ist aber noch nicht alles. Zen ist eine spirituelle Praxis und geht auch in die Tiefe. Anna Gamma.
Zen erschließt einfach den Erfahrungsraum. Die Erfahrungen von, ich bin verbunden mit allem, was ist. Ich existiere gar nicht aus mir allein. So das, was Wissenschaftler beschreiben, dass unser Körper Sternenstaub ist. Dass man das nicht nur einfach kognitiv weiss, sondern dass man eine Erfahrung macht davon. Kann ich erfahren, dass ich Liebe bin? Kann ich erfahren, dass ich Frieden bin? Kann ich erfahren, dass ich Glück bin? Heiterkeit, Leichtigkeit.
All das einfach durch Stillsitzen auf einem Küssi und Schweigen. Für Anna Gamma ist das ein grosser Teil von ihrem Leben geworden.
Ein Beitrag von der Antonia Moser zu der Zen-Meisterin Anna Gamma.
Tante volte ormai che lo so già,
E oggi quasi certamente sta sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò puntare in lontananza. Preciso acabar, logo con isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo. Macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai sbriciolata tra le dita. La 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 la.
Das ist Andrea Pocelli und Sie hören die Sendung «Zwischenhalt» wie jeden Samstagabend um die Zeit hier bei SRF 1. Aktuell gibt es so viel Krieg und Konflikte in der Welt, da kann man sich schon fragen, wo sie bleiben, die wirklich wirksamen Friedensinitiativen und Friedensstifter. Der Tübinger Politologe Markus Weingart hat sie gefunden, die religiöse Friedensarbeit, die Wirkung zeigt. In seinem neuen Buch «Was Frieden schafft», porträtiert er ein paar von diesen Initiativen. Aber er ist auch kritisch und meint, dass die religiösen Autoritäten viel früher und viel lauter hätten müssen aktiv werden für den Frieden. Judith Wipfler vom Zwischenhalt hat mit ihm geredet.
Es gibt keinen Weg zum Frieden, der Friede ist der Weg. Das ist so ein wunderschöner Satz von Mahatma Gandhi, Markus Weingart, und der kommt mehrfach in Ihrem Buch vor. Warum eigentlich?
Weil dieser Satz für mich eine ganz wichtige Botschaft des Themas Frieden verdeutlicht. Nämlich, Frieden ist kein Zustand. Frieden ist ein Prozess. Frieden ist nichts, was man einmal erreicht und dann hat man's und dann bleibt's auch so. Sondern Frieden ist eine immerwährende Aufgabe und Herausforderung, da dran zu bleiben. Gerade im Nahostkonflikt, der jetzt ja wieder so hochkocht, gibt es ja viele auf beiden Seiten, die meinen, wenn die andere Seite nur dies oder jenes machen würde, dann wäre Frieden. Aber wenn dem so wäre, hätten wir erstmal noch gar nichts. Sondern das könnte allenfalls ein Etappenziel sein und dann müsste der Weg weitergehen.
Also Waffenstillstand ist noch kein Frieden und auch die Abwesenheit von Krieg ist vielleicht noch nicht Frieden im umfassenden Sinn. Nein. In Ihrem Buch, Markus Weingarter, porträtieren Sie ja ganz viele verschiedene Gruppen und Methoden religiös motivierter Menschen, die sich für Frieden auf ganz unterschiedliche Weise einsetzen. Vom Kirchenasyl bis zu Mediationscoaching oder die Friedensmärsche, seien das jetzt Buddhisten oder seien es Ostermärsche, die sich dafür den Frieden auf den Weg machen im wahrsten Wortsinn. Wenn wir jetzt bei diesen aktuellen Konflikten nochmal bleiben, sei es jetzt die Ostukraine oder eben Syrien oder Gaza, auch Nigeria, haben Sie da vielleicht ein Beispiel für uns, wo da religiöse Friedensarbeiterinnen und Friedensarbeiter tätig sind?
In den drei genannten Ländern Ostukraine, Syrien, Gaza sind in allen drei Ländern religiöse Friedensakteure auch tätig. Allerdings ist dort das Säbelrasseln oder der Gefechtslärm so laut, dass man die Stimmen des Friedens kaum hören kann. In Ostukraine beispielsweise haben wir endlich ein Zusammenrücken verschiedener Konfessionen in der Frage des Friedens. Das war bis dahin eigentlich mehr Konkurrenz als Kooperation. Ähnlich in Syrien haben wir endlich einen interreligiösen Rat vor einem halben oder dreiviertel Jahr gegründet, einen interreligiösen Rat hochrangiger Geistlicher verschiedener Religionen, aber deren Arbeit ist natürlich schwer beeinträchtigt oder verhindert durch den Bürgerkrieg. Ähnlich ist es in Gaza, auch dort gibt es religiöse Akteure auf beiden Seiten, die sich engagieren, die ihre Stimme für den Frieden erheben und aktiv eintreten. Wir haben nicht die Erfolge wie in anderen Konflikten oder Ländern, dass tatsächlich ein Krieg vermieden werden könnte oder beendet werden könnte. Das haben wir da nicht. Und das werden wir vermutlich auch nicht haben, weil, das muss man schon selbstkritisch anmerken, diese Initiativen sich auch viel zu spät gebildet haben. Das hätte natürlich schon vor 5 oder 10 Jahren passieren müssen. Nun ist es so, und ich sehe deren Arbeit eher als eine Arbeit, in der der Boden bereitet wird für spätere Friedensaktivitäten. Das glaube ich schon.
Braucht eine Friedensinitiative eine charismatische Führungsperson, eine Persönlichkeit, die eben schafft, Vertrauen zu gewinnen, die auch eine Ausstrahlung hat? Braucht es die für eine gelingende Friedensinitiative?
Es kann im einen Konflikt hilfreich sein, eine solche charismatische Person zu haben, die vorangeht, die auch Bekanntheit genießt, die Öffentlichkeit mobilisiert, Aufmerksamkeit mobilisiert. In einem anderen Konflikt kann es geradezu schädlich sein, wenn zu viel Öffentlichkeit erregt wird. Es gibt Friedensprozesse, in denen überhaupt nicht bekannt ist, wer im Hintergrund vermittelt hat. Man denke etwa an die Quaker, dieser Friedenskirche der Quaker. Von deren Aktivitäten hört man ganz wenig oder gar nichts. Und zwar nicht nur während der Vermittlungsprozesse, sondern auch noch Jahre oder Jahrzehnte danach. Es sei denn, die Konfliktparteien stimmen zu, aber deren Alleinstellungsmerkmal sozusagen und Überzeugung ist es, dass sie gerade durch diese absolut verlässliche und vollständige Diskretion Konfliktparteien dazu bewegen können, sich auf Gespräche, auf Vermittlungsgespräche einzulassen.
Und umso trauriger ist es, dass wir jetzt hier wieder sitzen und so schlimme Konflikte beobachten und man ist irgendwie so ratlos. Was kann man denn noch tun? Wo stehen denn da die religiösen Friedensinitiativen?
Nun, das ist schon etwas, was ich vermisse und auch vorwerfe, den Kirchen jetzt insbesondere, aber auch anderen Religionen, dass sie ihre Stimme meist nicht so laut erheben, dass es die Welt einfach nicht überhören kann. Es sind seltene Fälle, wo das geschieht, beispielsweise durch Papst Johannes Paul II., als er den Irakkrieg 1990 deutlich verurteilte und ablehnte. Das war ein ganz starkes Signal, eine ganz starke politische Positionierung. Wir hören vom neuen Papst Franziskus ähnliche Töne, ähnlich klare Aussagen. Und auch hier kann man wieder feststellen, wie viele Menschen, nicht nur Katholiken, nicht nur Christen, wie dankbar und aufmerksam sie diese Aussagen und Zeichen von Franziskus wahrnehmen. Auch auf diese Menschen hat es eine große Wirkung, was ein Religionsführer sagt. Und man stelle sich nur mal vor, es wäre nicht nur einer, es wären viele Verantwortungsträger in den Religionen, die sich vielleicht sogar gemeinsam gegen Kriege, gegen Gewalt aussprechen würden. Ich bin mir sicher, das bliebe nicht ohne Eindruck in der Welt und auch nicht ohne Eindruck auf die Politiker. Leider nur geschieht das viel zu selten. dass wirklich sich die religiösen Führer trauen, gegen diese Machtpolitik, in die sie doch oft genug auch verstrickt sind, gegen diese Politik auszusprechen. Sie trauen sich oft nicht. Das ist anzuprangern.
Sagt Markus Weingart, Autor vom neuen Buch «Was Frieden schafft, religiöse Friedensarbeit, Akteure, Beispiele, Methoden», erschienen im Gütersloher Verlagshaus. Judith Wipfler hat darüber noch ein längeres Gespräch geführt mit dem Politologen Weingart und das hören Sie dann morgen um 8:30 auf SRF 2 Kultur in der Sendung «Perspektive». Und wie immer zum Schluss von der Sendung «Zwischenhalt» läuten wir den Sonntag ein, aber zuerst kommt noch das. Also zum Beispiel lautet die erste Strophe vom Gedicht «Sklarner Ländli». «Unser Ländli ist noch klein, aber scheu, was will man mein? Können ihr lieben Leute einmal und es gefällt euch überall?» Wandert man von Glarus aus am linken Ufer von der Lind nach Tal aufwärts, kommt man nach einer halben Stunde auf Mittelöde und das ist unser heutiges Ziel. Sein Wohlstand verdankt das Dorf, das auch dafür bekannt ist, dass dort die Sonne am längsten scheint, ein paar reiche Kaufleute. 1857 ist die Jasmas-Druckerei im Ortsteil Enetlind aufgegangen, wo später bis zu 400 Mitarbeiter beschäftigt hat. Und die heutige Textildruckerei Mittelöde AG repräsentiert immer noch das berühmte Glarner Stoffdruckgewerbe mit Kunden in Paris, New York oder Tokio. Noch älter als das recht imposante Fabrikgebäude ist allerdings die reformierte die Kirche. Im Jahr 1725 in nur gerade 6 Monaten aufgebaut, 27 Jahre später, hat der berühmte Baumeister Hans-Ole Grubemann am Turm nach einem brannten, hohen, schlanken Spitzhelm aufgesetzt, wo dem Ganzen dann eine Höhe von 40 Meter gibt. 175 Jahre nach dem Bau schliesslich hat man den Innenraum neu gestaltet, prägt von schlichtem ländlichem Barock mit neuen romanischen Formen. 3 Glocken hängen im Turm oben. Die grösste ist eigentlich für die katholische Kirche im luzernischen Eich bestimmt gewesen. Weil man sie aber dort nicht können ins Glüt integrieren, hat sie Mittelöde kurzerhand übernommen. Ihr Spruch: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen guten Willens. Thank you. Das Glockentrio von der reformierten Kirche im glarnerischen Mittelödi hat den Sonntag eingeläutet in der Rubrik «Glocken der Heimat». Und
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.